Wenn ich in Liebe bin und in Kontakt, dann merke ich, ach, was gibt's da eigentlich? Die wollte mir gerade was Schönes zeigen, irgendwas, was sie gebastelt hat, irgendwas, was in ihrer Welt gerade wichtig ist. Und meistens haben es Kinder viel besser drauf, im präsenten Moment zu sein als wir. Und je mehr ich diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion öffnen kann, kann ich mich dann entscheiden, wie möchte ich denn reagieren? Und das hat natürlich dann auch andere Handlungskreisläufe als Resultat. Und es werden sich andere Dynamiken daraus entgeben, ne? Und es findet dann auch andere Erziehung statt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Elterngefühle, Kindergefühle und wie wir damit umgehen können, wenn die Emotionen zu Hause so richtig überschäumen. Und dazu habe ich mir einen von mir sehr geschätzten und vor allem sehr kompetenten Gesprächspartner eingeladen, Lukas Klaschinski. Falls ihr euch für psychologische Themen interessiert, habt ihr ihn vielleicht schon mal in dem Podcast So bin ich eben gehört, den er gemeinsam mit Stefanie Stahl hostet. Oder ihr kennt ihn vielleicht aus dem Podcast Beste Freundin, der wirklich sehr unterhaltsam ist, by the way. Er ist Psychologe, er ist Bestsellerautor und er hat sich in seinem aktuellen Buch Fühl dich ganz besonders der Welt der Gefühle gewidmet. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Lukas.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, dein Buch ist ja nicht direkt an Eltern gerichtet, aber ich habe es gelesen und sofort gedacht, oh Mann, das sollten Eltern am besten alle lesen, weil es mich an so vielen Stellen gerade als Mama so sehr bereichert hat. Magst du mal ganz kurz erzählen, worum es geht in deinem Buch?
Ja, es geht um einen Umgang mit den eigenen Gefühlen und mit den Gefühlen der Menschen, die uns umgeben. Und ich glaube, da ist auch die Schnittstelle zum Elternsein. Wir merken ja bei unseren Kindern ganz häufig, dass sie auf Stimmung reagieren und auf unsere Gefühle sehr, sehr auch ausgerichtet sind und aber auch immer wieder einen Rahmen brauchen, weil Kinder haben ab einem bestimmten Alter erst ihre Emotionsregulation und wir als Eltern helfen denen, ihre Gefühle zu regulieren. Dass wir ganz, ganz viel Gutes tun, wenn wir mit unseren Gefühlen guten Umgang haben. Und ganz häufig ist es so, dass wir als Männer mit bestimmten Gefühlen Probleme haben, weil wir entsprechend sozialisiert wurden, weil wir uns entsprechend Dinge abgeguckt haben. Und häufig ist es so aber auch, dass wir als Frauen Themen mit anderen Gefühlen haben. Und das sind immer nur Ausrichtungen und Wahrscheinlichkeiten, das sind keine Absolutismen. Und ich glaube, daran können wir auch arbeiten und auch was in unserer Gesellschaft verändern.
Was sind denn da so die geschlechtsspezifischen Themen? Also ich weiß, wir wollen nicht so über einen Kamm scheren, aber was sind denn so typische Themen, die jeweils für das Geschlecht schwierig sind?
Ja, es ist eher wahrscheinlich, dass einem Jungen seine Verletzlichkeit abtrainiert wird im Sinne von, er will irgendwann keine Angst mehr zeigen, er will irgendwann keine Scham mehr zeigen und nicht Traurigkeit empfinden und das nicht mehr zulassen. Und das sind ganz, ganz wichtige Gefühle für die Beziehungsfähigkeit. Ne? Das ist das, wo ich auch ganz tief andocke an andere Menschen, wenn ich das zulasse und das auch fühle bei anderen und bei mir selber. Und bei Mädchen oder bei Frauen dann später erlebe ich es häufiger in meinen psychologischen Gesprächen, dass sie ein Thema mit ihrer Wut haben, dass diese Wut als Abgrenzungsenergie nicht mehr so abrufbar ist und sie dann häufiger traurig werden in Situationen, wo zum Beispiel bestimmte Grenzen überschritten werden, ne? Gerade im beruflichen Kontext.
Ah, guck mal, das sind dann diese Wuttränen, die man als Frau so kennt. Mhm. Ah, verstehe. Wir, die wir jetzt Eltern sind, wir wurden ja alle so in den 80ern, 90ern, 2000ern erzogen. Und da war der Umgang mit Emotionen ja noch ein ganz anderer. Also da wurde von Eltern ja gerne mal so weggewischt. Und ich wage mal zu behaupten, dass das einige von uns ganz schön verinnerlicht haben. Dieses, ach, nicht so wild, einfach weitermachen. In dem Zusammenhang bin ich über einen Satz in deinem Buch gestolpert, nämlich Gefühle bleiben auch dann, wenn wir sie nicht fühlen. Das hast du geschrieben. Wie meinst du das? Und vor allem, was bedeutet das eigentlich?
Ein Gefühl will ja immer eine Botschaft vermitteln, ne? Ein kurzes Innehalten. Ich möchte dir hier was über die Umwelt nahebringen. Und manchmal ist es so, dass das nicht die Umwelt ist, die wir aktuell wirklich vor uns haben, sondern wir sehen sie ja immer durch die Brille der Prägung, also das heißt der Erfahrung, die wir in unserem Leben gesammelt haben, mit unseren Eltern, mit unseren nahen Beziehungspersonen und noch anderen Menschen. Und wenn dieses Anklopfen des Gefühls stattfindet und wir uns dem nicht zuwidmen oder dem nicht hinrichten, dann muss das Gefühl öfter mal anklopfen, weil es seine Botschaft ja noch nicht übermitteln konnte. Und so ist es ganz häufig, dass dann das Gefühl eigentlich viel, viel länger bleibt, wenn wir uns dem nicht widmen, weil eben die Botschaft nicht übermittelt werden konnte.
Aber wie widmet man sich einem Gefühl?
Ja, durchs Reinspüren, ne? Das klingt immer so einfach. Das wurde
Reinspüren. Spür mal rein.
Spür da mal rein. Ich habe das auch jahrelang gesagt bekommen. Ich dachte immer, ja, okay, mache ich jetzt. Aber kommt gar nichts, kommt gar kein Gefühl. Also das Erste, und ich nenne es Gefühlsbereitschaft, was wir brauchen auf dem Weg zurück zu unseren Gefühlen, ist die Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist irgendwie so ein ausgelutschtes Wort. Ich verwende es fast gar nicht mehr so gern, weil irgendwie steht in jedem Coaching-Ratgeber gefühlt Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Aber
dann kommt die Rosine.
Genau, und dann kommt die Rosine. Es ist einfach verdammt wichtig, weil wir sonst die ganze Zeit in der Zukunft irgendwo mit unseren Gedanken sind. Die Waschmaschine muss noch ausgeräumt werden, gleich kommen die Kinder, dann muss ich was zu essen machen, dann muss ich nächsten Morgen noch die Balletttasche packen und ja, mit welchem Fahrzeug fahren wir dann? Nehme ich das Fahrrad oder laufen wir? Was nicht alles irgendwie in der Vorplanung, auch gerade beim Elternsein, jeden Tag abläuft. Also es ist ja wahnsinnig viel. Und wenn man dann noch mehrere Kinder hat und noch berufstätig ist und dann noch irgendwie Beziehungen unter einen Hut kriegen will und vielleicht sich auch noch mal ein bisschen um sich kümmern muss, dann rattert den ganzen Tag der Denkapparat, aber auch die Vergangenheit. Ne? Was lief denn so alles tagsüber? Und oh nee, da habe ich nicht so reagiert, wie ich gerne reagieren wollte. Und da könnte der Nachbar einen falschen Eindruck von mir bekommen haben, weil ich irgendwie den Kopf gesenkt habe und nicht gegrüßt habe. Das heißt, das läuft die ganze Zeit ab und wir sind nicht hier im präsenten Moment. Das Problem ist, wir verpassen ja unsere Gefühle und vor allem auch das Wichtigste, das Einzige, was eigentlich tatsächlich im Erleben, im Lebendigsein präsent ist, diesen gegenwärtigen Moment. Und darum brauchen wir Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein Muskel, können wir trainieren mit kurzen Innehalten. Mhm. Im Laufe des Tages, wo sich auch unser Stresslevel vehement reguliert, ne, nach unten geht. Und das kennen wir ja alle als Eltern. Wenn wir zum Beispiel wenig gegessen haben und unser Kind ist dann nervig, reagieren wir viel, viel härter darauf. Und da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, zum Beispiel an Gerichten, dass die Urteile vor der Mittagspause härter ausfallen als nach der Mittagspause, weil die Richter gesättigt sind.
Guck mal. Also wenn wir mal ein Verfahren haben, dann auf 14 Uhr legen, ja?
Ja, genau. Am besten in dieses Mittagstief, Nachmittagstief, wo man geistig nicht so richtig anwesend
ist. Weil alles egal ist, ne?
Okay. Und wir sind ja den lieben langen Tag Richter für unsere Kinder, ne?
Ja, stimmt.
Wir entscheiden ja ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Das heißt, wir tun auch gut daran, wenn wir immer mal wieder innehalten am Tag. Und ich empfehle da sogar eine spezielle Übung, den Körperscan. In jeden Körperbereich mal kurz reinfühlen, wie fühlt sich gerade meine Schulter an, wie fühlen sich meine Oberarme an, meine Hände, weil wenn wir mal gucken, wie entstehen Gefühle oder wie machen sich Gefühle bemerkbar im Körper, dann ist es immer durch eine körperliche Empfindung. Die Angst kann Drücken auf der Brust, ein Drücken auf den Schultern sein, eine Enge im Hals, die Aufregung, die freudige Erregung, ist häufig so ein leichtes Kribbeln im Bauch und wir fühlen uns ganz leicht, fast schwebend. Die Traurigkeit kann wie so eine Schwere, wie so eine Bleiernde im ganzen Körper sich bemerkbar machen und auch da wie, als ob wir was zu Großes runtergeschluckt haben und es geht nicht richtig runter. Die Angst kann sich als Schwitzen auf der Haut bemerkbar machen, die Wut wie so ein Anspannen und das spüren wir erst, wenn wir wirklich eine gute Verbindung mit unserem Körper haben. Ganz häufig sind wir A, so vergeistigt und B, so in Prozessen drin, dass wir diese Verbindung nicht so häufig haben und das wieder zu gewinnen.
Stimmt.
Und der zweite Schritt ist eben die Akzeptanz für das, was da dann aufkommt als körperliche Empfindung und als Gefühl. Ne? Dass ich nicht gleich sage, die Wut darf nicht sein. Nee, die darf jetzt erstmal sein. Auch die Traurigkeit, wenn der Traurigkeit aufkommt, hey, in dem Moment habe ich nicht so reagiert, wie ich das eigentlich wollte für meine Kinder. Und das zulassen, weil wenn wir die ganze Zeit vor unseren Gefühlen wegrennen, dann können wir nie in Situationen reingehen, wo wir eigentlich Angst haben, wo wir vielleicht wütend werden würden. Das heißt, wir sind dann immer ständig den Peitschenschlägen unserer Gefühle ausgesetzt und am Rennen, weil wir bestimmte Gefühle nicht haben wollen oder die ganze Zeit bestimmte Gefühle erzeugen wollen. Und dann sind wir unter dem Diktat unserer Gefühle, aber es gilt, und das ist die große Kunst der Psychotherapie, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten. Und den hat schon Viktor Frankl postuliert, weil wenn wir den betreten, zwischen dem, was von außen kommt und wie wir darauf reagieren, zwischen dem nervigen Blabla unserer Kinder, was nun manchmal da ist, und unserer Reaktion.
Sag bloß, du bist Vater.
Ja, genau. Ich bin ja Papa, ich habe ja eine 6-jährige Tochter und manchmal ist man so.
Man merkt es.
Ja, und ich meine, eigentlich diese Formulierung, die ich gerade gefunden habe, ne, das ist eine Stressformulierung. Wenn ich in Liebe bin und in Kontakt, dann merke ich, ach, was gibt's da eigentlich? Die wollte mir gerade was Schönes zeigen. Irgendwas, was sie gebastelt hat. Irgendwas, was in ihrer Welt gerade wichtig ist. Und meistens haben es Kinder viel besser drauf, im präsenten Moment zu sein als wir. Und je mehr ich diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion öffnen kann, kann ich mich dann entscheiden. Wie möchte ich denn reagieren? Und das hat natürlich dann auch andere Handlungskreisläufe als Resultat. Und es werden sich andere Dynamiken daraus entgeben, ne? Und es findet dann auch andere Erziehung statt.
Es ist nur manchmal so schwer, ne? Dieses Reizreaktion-Ding. Du hast das in deinem Buch ja so geschrieben, dass Kinder super Lehrmeister sind für Achtsamkeit. Das stimmt, aber Reizreaktion, da sind sie echt keine guten Lehrmeister.
Nee, sie sind absolut identifiziert mit ihren Gefühlen und auch mit den Gedanken, die dann irgendwann aufkommen. Und ja, da sind sie absolut im Moment und in der Identifikation. Und genau, da können wir ihnen manchmal eine Brücke bauen, einen Rahmen bauen. Und das passiert ja auch, ne? In dem Moment, wo wir zum Beispiel, meine Tochter hat letztens was ganz, ganz Krasses verloren. Ich glaube, es war ihr Lieblingsring, ne? Und den hat sie auf der Straße verloren. Dann ist sie bitterlich in Tränen ausgebrochen. Und meine Mama war dabei und die hat sie dann erstmal getröstet und in den Arm genommen und gesagt, ja, okay. Und auch da die Gefühle des Kindes erstmal sein zu lassen und einfach mal mit dem Gefühl zu sein, die hat gerade was Wichtiges verloren für sie. Und da darf man auch traurig sein, ne? Also es gibt gar keinen Grund, dann irgendwie zu sagen, sei nicht traurig, sondern nee, es ist voll in Ordnung, dass einem das Gefühl anzeigt, ich habe da was Wichtiges für mich verloren. Und dann aber auch nach einer Weile zu gucken, wenn sich das Kind auch gar nicht mehr beruhigt, dass da ein Rahmen geschaffen wird, wo wir zur Emotionsregulation beitragen als Eltern, dann hat sie gesagt, und das ist wieder die Perspektive, die wir ändern, schau mal, du hast deinen Ring verloren, aber ein anderes Kind hat nachher wahrscheinlich einen ganz, ganz tollen Ring und ein Geschenk von dir und wird diesen Ring weitertragen in Ehren. Ne? Das klappt nicht immer, ne? Aber bei ihr hat das total gut geklappt und sie hat dann kurz aufgehorcht, ja, stimmt.
Ja, und das kann richtig tragen, ne? Wo du das gerade so erzählst, fällt mir ein, dass ich mal so einen Heliumballon verloren habe. Da muss ich so 3 oder 4 gewesen sein. Und meine Mama hat gesagt, den fängt bestimmt ein Engel im Himmel. Und ich habe sofort aufgehört zu weinen, weil ich das so cool fand, den Gedanken. Mhm. Es trägt echt. Also ich kann mich bis heute daran erinnern, dass ich das gut angefühlt hatte.
Total. Ja, und da geht es ja auch im Leben immer wieder darum, ne, Perspektivwechsel zu betreiben. Mir hilft ein Perspektivwechsel. Laut Statistiken verbringen wir 75% der Zeit in unserem Leben mit unseren Kindern, bis sie 12 Jahre alt sind. Danach warten nur noch 25.
Ja, das ist ein richtig krasser Punkt. Ja, da denke ich auch oft dran.
Und meine Tochter war letztens krank und dann wollte sie im Arm schlafen. Und ich habe natürlich nicht geschlafen. Also mein Arm hat irgendwann geschlafen, aber ich habe nicht geschlafen. Und das ging 2 Nächte so. Und ich immer wieder, wenn ich den Arm so vorsichtig rausgezogen habe, da hat sie angefangen zu weinen und war richtig quengelig und hat sich ins Bett aufgesetzt, einfach dieser Krankheit geschuldet. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ich bin auch irgendwie genervt und gereizt. Ich habe auch auf mein Bedürfnis geguckt. Aber ich habe auch gewusst, irgendwie möchte ich das mit ihr zusammen durchstehen. Und klar, warten nicht am nächsten Tag wichtige Termine. Und es ist trotzdem häufig auch eine innere Prioritätensetzung, ne? Und ein inneres Eintunen. Und ich habe Tage, da gelingt das besser und ich habe Tage, die sind eine Katastrophe. Ich glaube, ich hatte vor ein paar Tagen den weltschlechtesten Dad-Tag gefühlt.
Ja, hat man ja manchmal, ne? Es ist auch total wichtig, das mal zu fühlen und zu sagen, okay, ja, das war jetzt echt eine Mistleistung und trotzdem ist es auch okay, ne? Du hast am Ende deines Buchs deiner Mama gedankt. Das fand ich so bezaubernd, weil ich dachte, ja, guck mal, das ist die erste Person, an die du gedacht hast bei deinen Dankesreden. Ja, dann habe ich gedacht, manchmal sollte man vielleicht ein bisschen gnädiger mit sich sein als Mama und als Papa, weil letzten Endes sind wir ja alle Mängelexemplare, das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Aber trotzdem wird man von den Kindern ja weiter weit mehr wertgeschätzt, als man es selbst vielleicht manchmal tut.
Ja, also man kann davon ausgehen, dass man ganz, ganz häufig das Beste gibt oder das Beste, was einem zu der Zeit möglich war, sonst hätte man was anderes gemacht. Und das Zweite ist, was ich immer ganz wichtig finde zu beachten, ist, unser Kind oder unsere Kinder lernen ja nicht nur durch den Umgang, den ich mit dem Kind pflege, sondern sie lernen vor allem auch am Modell. Das heißt, wie gehe ich mit mir selber um? Wie rede ich mit mir selber? Das lernen sie auch. Und daraus entwickelt sich eine innere Stimme. Und das kann dann der neue kleine Drillsergeant des Kindes werden. Ich habe zum Beispiel ein sehr hohes Leistungsmotiv beigebracht bekommen in meiner Familie. Und das lag auch wahrscheinlich daran, dass mein Vater ein wahnsinnig hohes Leistungsmotiv in der Familie gepflegt hat. Und das hat er nicht unbedingt nur für uns Kinder gemacht. Und es war nicht so, dass wir eine Ohrfeige gekriegt haben, wenn wir mit einer schlechten Note nach Hause gekommen sind. Nee, er immer wieder positiv motiviert und angestachelt und Wetten abgeschlossen. Schaffst du das? Und ganz, ganz groß Leistung auch bei anderen hervorgehoben. Aber vor allem auch für sich selber, wie er gearbeitet hat, wie er gewirkt hat, wie er geschafft hat. Ich habe ihn immer in seiner kleinen Kammer gesehen. Er hatte so eine kleine Abstellkammer, wo sein Büro drin war. Und er war immer in diesem dunklen Flur, auch um 21, 22 Uhr. Das hat sich heute verändert. Das ist ein anderer Rhythmus geworden. Aber das auch zu wissen, wie wir mit uns umgehen, das lernen auch unsere Kinder.
Ja, total. Ja, hast du total recht. Warum sind wir eigentlich so gestresst, wenn unsere Kinder mal nicht in diesem kleinen Gefühlskorridor glücklich abhängen? Also du weißt, was ich meine, ne? Also man kann ja manchmal damit so schlecht umgehen als Eltern. Man will ja irgendwie immer, dass das Kind glücklich ist. Alles egal, aber Hauptsache glücklich. Warum fällt uns das so schwer, auch den Rest des Gefühlsspektrums zu akzeptieren?
Also ein paar Sachen fallen mir auf. Hauptsache glücklich und auf gar keinen Fall gelangweilt, dass wir diese Langeweile-Phasen bei Kindern auch nicht aushalten. Und das hat sehr, sehr viel mit unseren eigenen Gefühlen zu tun, dass wir, und das machen wir von Natur aus, und dafür sind Gefühle ja auch da, wenn wir alle unangenehmen Gefühle total schön fänden und angenehm, ne, dann könnten sie nicht mehr ihre Arbeit verrichten. Dann hätte die Angst gar keine Wirkung mehr. Dann, ach cool, ich suche Momente, wo ich Angst habe. Und das merkt man ja auch bei Leuten, die keine Angst haben. Ne? Es gibt ein paar Patienten, da sind die Hirnareale, in denen Angst repräsentiert sind, beschädigt und die haben andere psychische Störungen, die haben dann keine Angst mehr. Und die geraten in Situationen, die für uns hoch beängstigend wären. Ne? Von einer Patientin wurde berichtet, der wurde dann eine Knarre an den Kopf gehalten und die hat so, ach ja, okay, das ist eine Pistole. Ne? Die hatte keine Angst. Ne? Und es ist ein natürliches Phänomen und so dafür sind sie auch da, dass wir unangenehme Gefühle in unserem Leben vermeiden wollen und angenehme Gefühle erzeugen wollen. Je stärker wir das allerdings tun, je größer die Dynamik wird bei uns, ne, und je mehr wir das in unserem Leben leben und die uns die ganze Zeit wegducken vor unangenehmen Gefühlen, desto weniger halten wir das natürlich auch bei unseren Kindern aus, die unser Allerliebstes sind und für die wir dann natürlich noch ein viel besseres Leben wollen als für uns selbst. Wenn ich in meinen psychologischen Gesprächen manchmal Menschen frage und sie zu ihrer Kindheit befrage, ne, ich hatte gerade erst ein tolles Gespräch im Jakobsweg, das ist ein Podcast von mir, und die hatte eine hochtraumatisierende Kindheit. Ich würde sagen, da kann einiges passieren. Adoptiert worden, von den Eltern dann in eine Kammer gesperrt worden und. Und sie meinte, ja, andere haben ja noch eine viel schlimmere Kindheit. Und ich so, ja, das mag stimmen, aber wie wäre es denn vom Gefühl, wenn deine eigene Tochter, die hatte zwei Töchter, das erfährt? Ne? Wie wäre das? Und dann war sie auf einmal so, oh ja. Und ich glaube, das kennen alle Elternteile, dass wir das, was wir durchlebt haben und erlebt haben, auf gar keinen Fall wollen für unsere eigenen Kinder.
Ja.
Und dementsprechend ziehen wir diese Vermeidungsstrategie, die wir für uns selber fahren, nochmal ein bisschen hoch. Wir wollen unsere Kinder in Watte packen und wir wollen, dass sie nicht verletzt werden, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie die ganze Zeit freudig und glücklich sind. Aber was wir tun, ist eigentlich, sie nicht so richtig auf das, was in unser aller Leben irgendwann Realität wird, vorbereiten. Ne? Mhm. Wir alle werden irgendwann an einem bestimmten Punkt traurig sein, weil wir einen bestimmten Menschen, der uns wichtig ist, verlieren, weil wir uns verletzen, weil wir krank werden. Wir alle werden Angst haben, weil wir vielleicht in eine neue Stadt ziehen, ein neues Studium anfangen, im Abitur uns unsicher sind, weil wir einen Menschen ansprechen, der uns wichtig sind und eine Sache besprechen, die uns am Herzen liegt. Wir alle werden uns schämen, weil wir doch ein paar Mal gestolpert sind in einem Gespräch, in einem Vortrag, in einem Interview jetzt hier gerade. Ne? Und je mehr wir einen Umgang mit diesen Gefühlen lernen und sie nicht beiseite schieben, desto freier wird unser Leben und desto lebendiger vor allem, weil die psychologische Forschung zeigt, die lebenszufriedensten Menschen sind die, nicht die, die sich die ganze Zeit glücklich fühlen, weil ich habe noch keinen Menschen auf der Welt getroffen, der das tut, sondern die, die die Gefühle fühlen, die repräsentativ sind für die Momente, die sie erleben.
Das ist aber ein starker Satz, ne? Muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber ist richtig krass eigentlich, weil eigentlich ist das auch so ein schöner Perspektivwechsel für Eltern, zu sagen, ja, das ist eigentlich voll die Chance, wenn das Kind mit all der Traurigkeit, Scham, Schuldgefühlen, mit was auch immer, wenn das Kind zu uns kommt mit diesem Gefühl, dann kann ich da immer auch helfen, einen Umgang damit zu finden, der dann später im Erwachsenenalter auch tragen kann, ne? Ja.
Jetzt ist die Frage, wie machen wir das als Eltern, ne? Und das ist ja auch manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Die erste, glaube ich, allerwichtigste Schritt ist, dass wir mehr und mehr uns auf die eigene Reise begeben und mit den Gefühlen einen Umgang lernen, mit denen wir vielleicht auch besonders viel Schwierigkeiten haben. Weil zum einen können wir die dann nicht bei unseren Kindern ertragen und wir können die auch vor allem nicht erkennen. Ne? Oder wir müssen sofort einen guten Ratschlag geben, warum man jetzt nicht traurig sein sollte oder warum das Gefühl mal direkt das Haus verlassen sollte. Ne? Das kennen wir häufig aus der Paarbeziehung, ne? Dass Männer häufiger mal schnell einen dicken Ratschlag geben, anstatt in dem Gefühl zu sein und zu sagen, ja, ich verstehe, du hattest heute einen stressigen Tag und hat viel nicht geklappt, kann ich verstehen, dass du traurig bist. Gibt's was, was du gerade brauchst? So oder einfach in den Arm nehmen auch mal. Ne? Muss auch nicht immer so viel Worte finden. Gefühle funktionieren auch viel ohne Worte. Und das empfehle ich auch bei Kindern, ne? Erstmal das Gefühl auffangen und dann kann man auch sagen, hey, woran merkst du, dass du dich gerade so gefühlst? Wo fühlst du das in deinem Körper? Und einfach auch diese beruhigende Wirkung, das macht immer auch ganz, ganz viel automatisch, über den Körper regulieren, ne? Dieses Wippen, auch manchmal ein Summen. Es hat einen Grund, warum ganz, ganz viele Urvölker bestimmte Riten haben, dieses Summen, gemeinsame Singen, diese Körpernähe erfahren, dieses gemeinsame Wiegen, das erfahren wir auch im Mutterleib, reguliert ganz, ganz toll und dann auch mit dem Kind darüber sprechen. Ne? Es ist nicht schlecht, dass es sich so fühlt. Einfach mehr darüber erfahren wollen, was da gerade ist, wie es sich dabei fühlt. Und dann kann man anfangen, auch Perspektiven aufzumachen. Ne? Und ja, nichtsdestotrotz darf man natürlich auch mit dem Kind zusammen auch Lösungsansätze erarbeiten. Aber ganz, ganz häufig überspringen wir diesen Punkt des Fühlens und sind direkt bei der Lösung. Und nicht, weil wir sie haben, sondern weil wir eins denken, wir sind nur was wert. Und das haben ganz, ganz häufig auch verstärkte Männer, wenn wir irgendwie was präsentieren. Ne? Ich hatte da ganz interessante Gespräche mit meinem Vater. Ne? Der hat immer, wenn ich ihm irgendwas erzählt habe, entweder noch einen Verbesserungsvorschlag, wie man es noch besser machen kann, ne, auch wenn er solche Interviews hört.
Ja. Fühle ich gerade, mein Vater total. Auch.
Und wenn er solche Gespräche oder Interviews ja. hört, ne, der hört sich sehr, sehr viel an von mir, dann ist er auch so, ja, an dem und dem Punkt hättest du da und da nochmal dran schleifen können. Und ich so, ah ja, Papa, interessant. Also, ne, da muss ich immer aufpassen.
Vielen Dank auch. So, liebe Grüße an den Papa von Lukas. Bitte ein Sandwich das nächste Mal. Lukas, das hast du gut gemacht. Da könntest du nochmal nacharbeiten. Das hast du gut gemacht.
Total. Ich kann mittlerweile liebevoller damit umgehen, weil ich ein sehr offenbarendes Gespräch mit ihm hatte darüber. Und er meinte, er hat oft den Eindruck, dass er nichts wert ist, wenn er nichts beitragen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, den haben auch Frauen als Mutter tatsächlich.
Ja, total.
Vielleicht nicht so sehr als Freundin. Da fällt es mir auch leichter, einfach zuzuhören, in den Arm zu nehmen und so. Aber bei Kindern ist es wirklich, glaube ich, dieses schlecht aushalten können, dass das Kind unglücklich ist. Und das fällt schwer. Das ist ja irgendwie, fällt es ja immer auf einen zurück. Man denkt, oh Gott, was habe ich getan? Das Kind ist unglücklich. Und die tendieren ja auch dazu, dann hart zu sein und zu sagen, so, du bist schuld oder ich find's richtig blöd von dir, du bist doof, weil man irgendwas nicht erlaubt oder so. Und da fällt es einem manchmal viel schwerer, finde ich, die Füße stillzuhalten und das auszuhalten. Womit ich aber richtig gute Erfahrungen gemacht habe, ist so dieses erstmal verstehen und zu sagen, ich kenne das Gefühl. Also wenn die Kinder noch ein Gummibärchen haben wollen zum Beispiel, zu sagen, ah, ich hätte jetzt auch richtig gerne ein Gummibärchen.
Ja.
Ich finde, so da entspannt sich alles, weil die sich nicht mehr so falsch fühlen.
Ja, da entsteht Verbindung, ne? Und wir als Menschen sehnen uns total eigentlich nach Verbindung. Auch wenn wir in den Streit geraten. Manche Menschen suchen ja den Streit, A, weil sie es so erfahren haben als Modell von zu Hause, dass Verbindung über Streit entsteht. Aber für manche Menschen ist diese Verbindung über Streit immer noch viel, viel besser, als dass man wortlos auseinandergeht und überhaupt keinen Kontakt hat. Ja, also man kann sich auch unsere Welt angucken. Das geht manchmal bis so zu extremen Erfahrungen, dass Leute sich als Hooligans irgendwie oft in der zweiten Halbzeit prügeln hinterm Stadion. Weil das auch noch eine Form des Kontakts ist. Ne? Ich habe mit einem Hooligan mal sehr, sehr intensives psychologisches Gespräch geführt. Und diese Dynamiken haben wir alle, dass wir eben Kontakt wollen. Und wenn wir das gut herstellen können zu unseren Kindern, auch durch so einen Satz so, ja, ich verstehe total, dass du dich so fühlst und ich sehe es auch gerade.
Fußball?
Wahrnehmen, ja. Wahrgenommen.
Entschuldigung, ich bin dir gerade voll ins Wort gefallen, aber dieses Stichwort Fußball, da hat mir letztens jemand gesagt, dass da Männer mal alle ihre Gefühle rauslassen können. Das fand ich total einen interessanten Gedanken, dass Fußball auch deshalb so interessant ist, weil man mal richtig weinen kann, weil man sich richtig freuen kann, aber auch so richtig wütend sein kann. Man kann alles einmal rauslassen, was man sonst immer so unterdrückt, ne?
Ja, und genau, also ich nenne es die Fußballemotionen und meistens bestehen die eigentlich aus Wut und Freude, also Wut über irgendwelche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter oder über irgendwelche Spieler, die so und so viele Millionen bekommen und dann nicht den Ball reinmachen im richtigen Moment und dann zu vergessen, dass da immer noch Menschen auf dem Feld sind, ne? Aber das sind wahnsinnig gute Kanalisierungsmöglichkeiten und natürlich dann auch die Freude über das, was da passiert und die Verbundenheit, wir alle wünschen uns Verbundenheit. Ich glaube, ja, das ist auch immer eine Sozialisierungsfrage, warum gerade diese Fußball-Emotionen von Männern sehr stark gelebt werden und da nicht die ganze Palette da ist. Und nicht bei allen. Ne? Wir gucken immer nur auf Richtungen und Tendenzen und wir vereinfachen in der Psychologie auch. Ne? Wir müssen vereinfachen, wir kreieren immer Modelle von der Realität und die Realität kann nie 100% abgebildet werden.
Ja, total. Das ist auch nochmal wichtig, das so zu sagen. Das machen wir ja gerade insgesamt so ein bisschen, auch in der Fragestellung. Man schert manchmal ein bisschen über einen Kamm. Und eigentlich darf man das nicht und das ist auch nicht die galante Art. Aber ja, manchmal hilft das ein bisschen. Du hast auch von der Akzeptanz-Commitment-Therapie geschrieben in deinem Buch. Da interessiert mich genauer, wie das funktioniert. Weil ich habe schon das Gefühl, gerade in dem Familienkontext, da fühlt man ja schon sehr intensiv, gerade in der Interaktion. Wie kann mir das als Elternteil helfen, das zu trainieren und da auch nochmal genauer hinzuschauen?
Ja, also die Akzeptanz- und Commitment-Therapie kommt aus der Verhaltenstherapie, ist eine Strömung aus der Verhaltenstherapie und arbeitet sehr viel mit dem, was im jetzigen Moment passiert, aber auch, was sind übergeordnete Werte. Und ich glaube, wenn wir uns mehr unserer Werte bewusst werden, also was ist uns im Kern wirklich wichtig? Worauf kommt es uns an? Ne? Also, dass unser Kind gesund aufwächst, dass ich Familie tatsächlich lebe, weil manchmal kennt man das ja auch im beruflichen Alltag oder da werden sich vielleicht einige Eltern wiederfinden, dass wir dann doch noch einen Call einplanen in einer Zeit, wo wir eigentlich schon anderweitig mit den Kindern beschäftigt sind oder dass wir unsere Kinder hektisch zum Kindergarten bringen, weil wir den ersten Termin eigentlich zu früh gesetzt haben. Und wenn man wirklich ganz, 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 ganz gut guckt, was ist mir ein ganz wichtiger Wert. Das kann auch dazu führen, dass wir sagen, was ist denn wichtig, also dass ich mit meiner Tochter, und ich nehme jetzt Beispiele aus meinem Leben, man hört es vielleicht raus, wirklich einmal die Woche schwimmen gehe, ist das, was für mich ein Wert ist. Und das war jetzt ein Ziel. Aus Werten ergeben sich immer Ziele, nach denen ich mich richten und orientieren kann, weil ein Wert ohne ein Ziel, das heißt die konkrete Umsetzung in der Realität, ist eben nicht so viel wert, weil sonst bleibt es so ein Gedankenkonstrukt. Ne? Also damit arbeitet die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, dass man sich besinnt. Wenn ich jetzt in einem Monat sterben würde, was wäre denn eigentlich noch tatsächlich das, was auf meinem Zettel bleiben würde im Leben? Das hilft manchmal, sich so ein bisschen zu orientieren, weil ganz viele Menschen wissen gar nicht so was. Das ist so eine abstrakte Frage. Was sind denn meine Werte? Und darauf gehe ich auch genauer im Buch ein, das mal herauszufinden und zu erkunden.
Also was würde ich tun, wenn ich in einem Monat sterbe? Wie würde ich diesen Monat füllen, meinst du?
Genau. Was ist denn da noch wichtig für mich? Und ganz häufig kommt da was raus, dass ich noch ein paar Sachen in der Beziehung kläre, dass ich auch viel Zeit mit meiner Partnerin oder meinem Partner verbringe, dass wir eine Zeit als Familie haben, Das heißt, dass wir weniger dieses Karottenleben, so nenne ich es, leben, wo irgendwas in der Zukunft passiert, was wir uns dann wünschen oder in irgendeinem Urlaub oder, ne? Und dann in dem Urlaub sind wir wieder gestresst, weil dann da was nicht funktioniert oder wieder irgendwas anderes planen für die Zukunft, wo dann der Moment kommt, sondern mehr in die Besinnung, mehr ins Hier und Jetzt kommen. Das schaffen Werte und auch anders reagieren können, weil wir einen höheren Wert haben. Also wenn ich als Wert Gesundheit habe, weil ich lange als Papa oder als Mama präsent sein möchte in der Familie und körperlich fit sein möchte, dann fällt es uns an einem regnerischen Tag viel, viel leichter, die Jogging-Schuhe anzuziehen, als wenn wir sagen, ja, Jogging ist halt wichtig. Ne?
Ja, weil du deinen Warum kennst, ne? War das, was dahinter steht.
Genau.
Ja.
Das ist eine Sache, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie bereithält, sich damit stark auseinanderzusetzen. Und das andere ist, wir sind sehr, sehr häufig identifiziert mit unseren Gedanken, die uns ein bestimmtes Bild von der Realität abzeichnen, was vielleicht gar nicht für uns zuträglich ist. Und in dieser totalen Identifikation merken wir gar nicht, was es noch gibt für Facetten, was es noch gibt für andere Erscheinungen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir uns beobachten dabei, dass es immer wieder Gedanken gibt, die aufkommen und die uns negativ beeinflussen, dass wir einen Abstand zu diesen Gedanken gewinnen können, ne? Und uns dann frei entscheiden. Ich habe so einen Glaubenssatz ganz lange in mir getragen. Ich bin nichts wert, wenn ich nicht leiste und wenn ich nicht großartige Sachen vollbringe. Und das hat mich dazu geführt, dass ich ja ständig am Arbeiten war und ganz oft vertieft in irgendwelche Prozesse. Natürlich auch nicht so schlecht, weil man kommt dadurch ganz gut voran, aber man lebt meistens nicht im Moment oder ich habe lange nicht im Moment gelebt und war immer irgendwie in der Zukunft, wenn das passiert und dann muss das passieren und bla bla bla. Und da kann ich mich in meinen inneren Kinosessel setzen und sagen, ah ja, da kommt wieder mein Best-of-Film von Ich bin nicht liebenswert, wenn ich nicht leiste.
Stimmt, dieses Gedankenkino hast du auch in dem Buch beschrieben, ne? Das fand ich total cool, weil es einem ja doch auch irgendwie diese Distanz zu dem Gefühl schenkt, dass man nochmal so von draußen auch drauf gucken kann und nicht so ganz so wertend.
Ja, vor allem auch zu diesen Gedanken, die dann wiederum zu sehr unangenehmen Gefühlen führen, ne? Und das, glaube ich, trägt jeder in sich. Und es gibt so eine ganz einfache Übung, die man machen kann. Ich bin nichts wert, wenn ich nicht leiste. Ich habe den Gedanken, dass ich nichts wert bin, wenn ich nicht leiste. Ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass ich nichts wert bin, wenn ich nichts leiste. Und du merkst, wie wir innerlich zurückgehen und aus der totalen Identifikation. Ja, und man kann sich ja fragen, ist der Satz wahr oder nicht? Und er ist ziemlich sicher nicht wahr, aber in unserem Alltag fühlt er sich wahr an. Und dann wird aus dem Gedanken ein emotionales Erleben, womit wir uns identifizieren. Und das ist nicht immer gut, das zu tun.
Das stimmt. Und kann ich das irgendwie, dieses Mindset, diesen Skill, sich von den eigenen Gefühlen nochmal so distanzieren zu können und nicht mehr so ganz nah an dem Gefühl zu sein, um einfach nochmal anders drauf gucken zu können, kann man das Kindern beibringen, dass die mit dieser Kompetenz schon groß werden? Oder würdest du sagen, das ist ein Erfahrungswert, den man machen muss?
Also ich glaube zum einen, je aufgeräumter man ist als Eltern und je geschulter oder je differenzierter man mit sich selber umgehen kann und je liebevoller auch, desto besser können wir das unseren Kindern natürlich zeigen. Ne? Mein Vater konnte mir ein paar Sachen richtig gut zeigen in seinem Leben. Ne? Der ist gut auf der Baustelle und der ist ein richtig guter Handwerker und ich würde sagen, ich bin auch ein guter Handwerker geworden, weil das sein Skillset war. Meine Mutter konnte wahnsinnig gut mit Menschen umgehen und das kann sie noch immer. Ne? Und die hat immer wieder Gespräche auf der Straße und weiß gar nicht, wie das zustande kommt, aber auf einmal ist sie da am Plönen und dann schaue ich mir das an und das gucke ich mir ab. Also das lernen unsere Kinder implizit von uns, indem wir es vorleben und auch mal unsere Gedanken teilen oder das, was wir dann machen in der Situation. Und da müssen wir das natürlich altersangemessen machen. Ne? Also ich würde nicht gleich mit so einer Neubewertung oder mit so einem Abstand nehmen von Gedanken bei 3-, 4-, 5-Jährigen anfangen, aber irgendwann sind unsere Kinder reif genug. Das heißt, das Erste, was man tatsächlich total machen darf in der Erziehung, ist dieses emotionale Auffangen, emotionale Präsent sein, auch Gefühle teilen, aber nicht Verantwortung übertragen. Ne? Was ein ganz gefährlicher Satz ist in der Kindererziehung, das macht Papa, das macht Mama traurig, wenn du das und das machst. Ne? Das da können so Phänomene wie Parentifizierung draus entstehen, dass die Kinder sehr früh anfangen, die Verantwortung für die Eltern zu übernehmen und für die Gefühlswelt der Eltern, ne?
Naja, und auch selbst das zu lernen, dass andere für die eigenen Gefühle verantwortlich sind, das ist auch immer so ein ganz gefährlicher Punkt.
Und dann kann man natürlich auch Kinder irgendwann sagen und beiseite nehmen und sagen, ganz interessant, dass der Gedanke dir immer wieder kommt und da dann reingehen, ne? Und der hat, also man kann da auch auf kleine Traumreisen gehen oder Märchenreisen, man kann das ja auch verpacken in Geschichten und da kann man auch einfach mal kreativ sein für sich und auch Kinder sind in manchen Punkten viel, viel cleverer, als wir denken und auch viel aufnahmebereiter, aber ich würde jetzt nicht anfangen, die Kinder zu psychologisieren, ne? Also zu therapieren. So.
Ja, ja, da hast du total recht. Das fand ich auch so cool. Du hast, es hat mich echt stolpern lassen eigentlich, weil du hast geschrieben, wenn man so ganz viel reflektiert, dann ist das irgendwie auch so eine Art von Gefühlsvermeidung. Das fand ich sehr interessant, weil ich das so zum ersten Mal gehört habe und hätte ich vielleicht auch gar nicht so gedacht, weil ich hätte so gedacht, naja, wenn man darüber reflektiert, dann bedeutet das ja auch, dass man sich damit auseinandersetzt.
Ja, wir setzen uns intellektuell damit auseinander, aber nicht auf der Gefühlsebene. Ne? Das ist auch in der Psychoanalyse ein Abwehrmechanismus, das nennt sich da häufig rationalisieren oder intellektualisieren, dass wir die Sachen so gut verstehen und ich glaube, das ist auch ein Kern, warum viele, viele Sachbücher so populär sind, weil die Leute das Gefühl haben, sie verstehen es und haben die Kontrolle, aber sind eigentlich nicht wirklich im Gefühl. Und dann, wenn wir es verstehen und eingeordnet haben, dann brauchen wir es nicht mehr fühlen, weil dann ist es ja unter Kontrolle. Und das versuchen wir in ganz, ganz vielen Lebensaspekten. Aber eigentlich geht dadurch auch ganz, ganz viel die Lebendigkeit im eigenen Leben verloren. Ne? Wenn ich verstehe, dass mein wenn ich nur verstehe, dass das jemand anderes traurig macht oder dass das jemand anderes glücklich macht, dann bin ich wie so eine künstliche Intelligenz, die so viele Muster schon abgeritten hat, dass sie versteht, dass Reiz X das auslösen kann bei einer Person. Wenn ich aber mit Gefühl dort bin, bin ich verbunden und kann trotzdem verstehen und bin trotzdem verbunden mit dem Gefühl.
Bevor es weitergeht, wollen wir noch kurz auf ein tolles Angebot der Brigitte hinweisen, weil das Thema für einige sicher spannend sein könnte. Die Brigitte Academy bietet einen neuen Online-Finanzkurs für Frauen an zum Thema einfach investieren mit ETFs. Dabei erfahrt ihr alles, was ihr braucht, um kompetent in ETFs zu investieren, für eure Kinder oder für die Träume, die ihr als Familie habt. Mit dem Rabattcode ELTERN10 gibt es 10% Nachlass auf den aktuellen Preis. Mehr Infos findet ihr unter brigitte.de/ETF-Kurs und in den Shownotes. Aber jetzt erstmal schnell zurück zum Podcast. Ich fand das echt mindblowing. Ne? Also ich fand vieles mindblowing in diesem Buch und muss wirklich nochmal sagen, ich war wirklich begeistert von dem Buch, weil ganz viel so neu war. Kennst du das, wenn du so Sachbücher liest und du denkst, ja okay, da hat jemand 20 andere Sachbücher gelesen und dann das Beste daraus zusammengeschrieben? Die Bücher gibt's und die haben auch ihre Berechtigung, aber du hast zum Beispiel ja auch so ein Experiment gemacht, dass du dich 3 Tage lang in Dunkelheit begeben hast und dann zu erzählen, wie bist du damit klargekommen, weil du ja mit Dunkelheit immer schon Schwierigkeiten hattest. Ich fand es wirklich interessant und habe da auch als Elternteil wirklich ganz viel mitgenommen. Das musste ich jetzt nochmal loswerden, weil es wirklich,
weil ich es wirklich
extrem bereichernd fand. Und genau diese Punkte, die du jetzt so benennst, man könnte ja 100 Stunden mit dir reden, deswegen hast du ja auch einen eigenen Podcast, den wir auch nochmal benennen können hier. So bin ich eben, ist zum Beispiel auch ein richtig schöner Podcast, weil man so viel versteht. Aber du hast natürlich recht, alles Verstehen dieser Welt hilft nichts, wenn man in seinem Gefühl nicht irgendwie auch drin ist. Vielen Dank auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas, was du allen Eltern dieser Welt hier unbedingt zuschreien möchtest? Nicht, dass alle hier zuhören würden, gerade aber ein paar.
Auf dem Weg des Elternseins wollen wir vor allem das vermeiden, was uns früher schmerzlich berührt hat. Und da kreieren wir manchmal neue Dinge, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir alle blinde Flecken haben. Aber eins verbindet uns. Wir sind alles Menschen, die auf ihrem Weg sind und Erfahrungen im Leben machen. Und manchmal, wenn wir Erfahrungen machen, die sehr unangenehm sind, haben sie trotzdem einen positiven Wert für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Und so ist das eben auch bei unseren Kindern. Sie stärken uns auf eine besondere Art und Weise. Und die Qualität dessen, was wir da erfahren, nehmen wir manchmal erst Jahre später wahr und denken, ah, okay, das ist das, was ich daraus gelernt habe. Und ich glaube, so können wir uns auch im Elternsein mehr und mehr entspannen und in den Moment kommen und mitfühlend mit uns selber umgehen und den sanften Ton, den wir oft für unsere Kinder haben, nicht immer auch für uns walten lassen und uns an uns richten in unser Inneres. Und ich glaube, das führt zu einer ganz tollen Entspannung beim Elternsein.
Das war wie abgelesen. Sehr, sehr auf den Punkt, genau. Total schön, was du gerade gesagt hast. Das finde ich auch. Und weißt du, was mir am Elternsein am allermeisten gefällt, ist klar natürlich die Verbindung zu meinen Kindern, das sei natürlich dahingestellt, aber auch dieses selbst nochmal mitwachsen können, selbst nochmal fühlen zu können, wie war das eigentlich bei mir und wie will ich das jetzt machen. Klar hast du dann natürlich diese Vermeidungspunkte drin, aber du gehst auf jeden Fall auch nochmal in deine eigene Gefühlswelt von früher auch rein und immer mal wieder so selbst ganz zur Ruhe zu kommen. Und ich finde, das ist mit Kindern auch nochmal so eine schöne Qualität, einfach nochmal kuscheln und ruhig sein und fühlen und da sein. Das ist auch so eine schöne Qualität mit Kindern.
Ja, als ich ungeplant Vater wurde und nicht wusste, ob ich diese Reise antrete, hat mir mein Vater einen Brief geschrieben. Das war 2017, lustigerweise die meistgehörte Folge auf Spotify, ungeplant Vater werden bei Beste Vaterfreunden. Und in diesem Brief hat er mir ein paar Sachen gesagt, aber eine Sache ist vor allem immer ein stetiger Begleiter geworden in meinem Leben. Es gibt nichts, was einen wahrhaftiger macht als Kinder. Und das stimmt.
Das stimmt wirklich. Ja, hast du da recht. Guck mal, ich habe so viel gelernt. Ich bin ganz beseelt gerade von deinen Worten und von diesem Buch. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, lieber Lukas. Es war eine coole Folge. Ich danke dir dafür.
Sehr gerne.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Links und Infos zu dieser Folge, zu Lukas und zu seinem Buch findet ihr in den Shownotes. Bei uns geht es dann nächsten Donnerstag mit Elke Schicke wieder weiter. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.